Ich grüße euch alle ganz herzlich, liebe Geschwister, zu diesem Abend, Gottesdienst, zu dieser Bibelstunde, zu der wir uns wieder versammeln dürfen durch Gottes Gnade. Ich freue mich sehr, euch sehen zu können. Wie man unschwer hören kann, geht es meiner Stimme nicht so gut. Ich weiß nicht, was in den letzten Tagen passiert ist. Also vergibt mir, wenn ich manchmal mich etwas komisch anhöre. Ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem ertragen heute Abend. Wir wollen heute gemeinsam in der Auslegung der Offenbarung fortfahren und heute das 17. Kapitel abschließen und mit Gottes Hilfe auch das 18. Kapitel beginnen. Und ich lade euch ein, eure Bibeln aufzuschlagen zum Buch der Offenbarung Jesu Christi, Kapitel 17, ab Vers 15 bis Offenbarung 18, Vers 3. Hier heißt es in Gottes Wort, und er spricht zu mir. Die Wasser, die du sahst, wo die Hure sitzt, sind Völker und Völkerscharen, Nationen und Sprachen. Und die 10 Hörner, die du sahst, und das Tier, diese werden die Hure hassen und werden sie öde und nackt machen und werden ihr Fleisch fressen und sie mit Feuer verbrennen. Denn Gott hat in ihre Herzen gegeben, seinen Sinn zu tun und in einem Sinn zu handeln und ihr Königreich dem Tier zu geben, bis die Worte Gottes vollbracht sein werden. Und die Frau, die du sahst, ist die große Stadt, die das Königtum hat über die Könige der Erde. Nach diesem sah ich einen anderen Engel aus dem Himmel herabkommen, der große Gewalt hatte, und die Erde wurde von seiner Herrlichkeit erleuchtet. Und er rief mit starker Stimme und sprach, gefallen, gefallen ist Babylon die Große, und ist eine Behausung von Dämonen geworden und ein Gewahrsam jedes unreinen Geistes und ein Gewahrsam jedes unreinen und gehassten Vogels. Denn von dem Wein der Wut ihrer Hurerei haben alle Nationen getrunken und die Könige der Erde haben Hurerei mit ihr getrieben und die Kaufleute der Erde sind durch die Macht ihrer Üppigkeit reich geworden. Amen. Ich lade euch ein, zum Gebet aufzustehen. Herr Jesus Christus, es ist wahr, was du gesagt hast, dass wir getrennt von dir nichts tun können. So wie die Rebe getrennt vom Weinstock tot ist, so sind wir tot von dir, ohne dich getrennt von dir. Und wir sind abhängig, nicht nur um errettet zu werden, sondern wir sind abhängig von dir auch in der Heiligung zu wachsen, dein Wort zu verstehen, in der Gnade gegründet zu werden und im Glauben befestigt zu werden. Und so sei uns gnädig auch heute Abend und sei unter uns und lehre du uns durch deinen Heiligen Geist dieses wichtige Wort, das wir eben gelesen haben. Herr, die Gottseligkeit ist ein großer Gewinn und wir wollen gottselig werden. Wir wollen nicht nach irdischem Gewinn trachten, sondern nach Gottseligkeit. Und so bitte wirke dies auch heute Abend in uns und unter uns zu deiner eigenen Ehre und öffne uns die Augen für die Wunder in deinem Gesetz. Amen. Setzt euch gerne. Wir befinden uns nun in den Kapiteln 17 und 18 der Offenbarung und wie wir letzte und vorletzte Woche schon gesehen haben, sind diese zwei Kapitel der Offenbarung in gewisser Weise ein Einschub. Das Ende des 16. Kapitels ist sozusagen, dass die siebte Zorneschale, die Vollendung des Grimmes Gottes, die Vollendung des Gerichtes Gottes über die Nationen und über Babylon und über den Antichristen auf dieser Erde. Und eigentlich sollte Offenbarung 19 direkt an Offenbarung 16 anschließen, denn in Offenbarung 19 wird uns dann gezeigt, wie Jesus Christus auf diese Erde kommt, mit den Heiligen, um Krieg zu führen gegen den Antichristen und gegen seine Gefolgschaft, um sie zu vernichten. Also Offenbarung 16 und Offenbarung 19 könnte man eigentlich zusammensetzen. Aber der Heilige Geist hat es für gut empfunden, uns die zwei Kapitel 17 und 18 zu geben. Und zwar einzuschieben und um uns zur Offenbarung, wer und was Babylon eigentlich ist. Mit welcher Macht haben wir es in der Zukunft eigentlich zu tun? Das ist die Absicht des Heiligen Geistes gewesen, die er Johannes zeigen wollte. Und wir haben letzte Woche und vorletzte Woche gesehen, dass Babylon die zukünftige Weltmacht sein wird und sie wird immer wieder als eine Hure beschrieben, was uns zeigt und beschreiben soll, dass Babylon ein großes religiöses System sein wird, unter anderem, um die Menschen von dem lebendigen Gott wegzuführen, damit die Menschen geistlich Hurerei und geistlich untreu werden gegen Gott. Wir haben letzte Woche gesehen in den Versen 7 bis 14, wer dieses Babylon, wer dieses große System anführen wird, der Antichrist. Und wir haben uns intensiv mit ihm beschäftigt und vor allem ist uns aufgefallen in diesen Versen, diese Verse sind ja oft so mysteriös, was hat es mit diesen 7 Köpfen auf sich und mit den 10 Hörnern? Was deutlich hervorgestochen ist aus diesen Versen ist, dass das Tier und sein Reich keinen Bestand haben wird. Und dass Jesus Christus eins kommen wird. Und das Tier wird mit Christus Krieg führen, aber Jesus wird ihn überwinden. Das haben wir letzte Woche betrachtet. Und heute wollen wir das 17. Kapitel abschließen und das 18. Kapitel beginnen. Und hier in diesen Versen wird uns nochmal detailliert der Untergang Babylons beschrieben. Der Untergang Babylons wird uns in diesen Versen beschrieben. Und hier ist es auch wichtig zu bemerken, das 17. Kapitel beschreibt uns Babylon als eine Hure, als ein religiöses System, das die Menschen zum Götzendienst verleiten wird. Das 18. Kapitel beschreibt uns Babylon als ein wirtschaftliches System. In Kapitel 18 wird uns von dem Luxus und dem Wohlstand Babylons berichtet und wie die Kaufleute über den Fall Babylons trauern. Das heißt, das 18. Kapitel offenbart uns Babylon als eine zweite große Macht, nämlich als eine Wirtschaftsmacht, die die Menschen auch zum Wohlstand führen wird und somit von Gott wegführen wird. Das heißt, Babylon, das zukünftige Babylon, wird eine zweifache Macht sein, einmal eine religiöse und einmal eine wirtschaftliche Macht. Das müssen wir im Hinterkopf behalten, wenn wir jetzt gemeinsam diese Verse betrachten. Aber dieses große System, dieses religiöse und wirtschaftliche System in der Zukunft, wovon die gesamte Welt und alle Menschen auf dieser Welt beeinflusst werden, nicht nur ein Teil, wird fallen, wird untergehen, wird keinen Bestand haben. Und wir wollen uns heute 3 Faktoren anschauen, die für den Untergang Babylons eine Rolle spielen. 3 Faktoren, die eine Rolle für den Untergang Babylons spielen. Erstens, Babylon wird untergehen durch den Hass des Antichristen. Verse 15 bis 16, das ist der erste Faktor. Der zweite Faktor, Babylon wird untergehen durch Gottes Beschluss. Das werden wir in den Versen 17 bis 18 sehen. Und der dritte Faktor, wieso Babylon untergehen wird, ist, Babylon wird untergehen durch den Ausruf eines Engels. Diese 3 Faktoren werden eine Rolle spielen für den Untergang Babylons. Und diese 3 Faktoren wollen wir uns nun näher anschauen. Und wir werden auch sehen, dass eines der Gründe, wieso Babylon untergehen wird, der ist, dass sie die Menschen durch ihren Luxus und durch ihren Wohlstand verführen wird und von Gott wegbringen wird. Und dieser Text warnt uns heute als Christen in der Gegenwart, vor allem uns in der westlichen Welt, davor, dass wir unsere Hoffnung und unser Vertrauen nicht auf den Wohlstand und auf den Luxus legen, den wir haben, sondern auf Gott. Dieser Text warnt uns, dass Luxus und Wohlstand eine große Gefahr für uns sind, die uns von dem lebendigen Gott wegführen. Und so wollen wir uns dann abschließend, nachdem wir den Text betrachtet haben, anschauen, wie wir in der Gegenwart bewahrt werden davor, dass uns der Wohlstand verführt. Nun zum ersten Faktor, wieso Babylon untergehen wird. Babylon wird untergehen durch den Hass des Antichristen. Hier lesen wir in Vers 15 und 16. Und er, das ist der Engel, spricht zu mir: Die Wasser, die du sahst, wo die Hure sitzt, sind Völker und Völkerscharen und Nationen und Sprachen. Und die 10 Hörner, die du sahst, und das Tier, diese werden die Hure hassen und werden sie öde und nackt machen und werden ihr Fleisch fressen und sie mit Feuer verbrennen. Diese Verse machen unmissverständlich deutlich, dass dieses zukünftige Weltreich keinen Bestand haben wird. Wir können sogar sagen, dieses zukünftige große globale Weltreich, diese Supermacht, fault von innen, verrottet von innen und wird deshalb untergehen, zugrunde gehen, keinen Bestand haben. Von außen kann ein Apfel fein aussehen, aber von innen kann er verrottet sein. Und so ist dieses System. Es wird schön sein für die Menschen. Es wird anziehend sein, es wird verlockend sein, aber es ist faul von innen. Sünde, Hass, Neid und Arroganz und Egoismus werden dieses zukünftige System zerstören. Zunächst wird uns hier in Vers 15 nochmals der Einfluss beschrieben, den Babylon haben wird in dieser Welt. Und in Vers 16 wird uns dann gezeigt, wie Babylon untergehen wird. Wir haben uns schon in gewisser Weise über den Einfluss Babylons informiert und gesehen, inwiefern Babylon Einfluss ausüben wird. Und deswegen wollen wir noch mal ganz kurz darauf eingehen. Hier heißt es in Vers 15, die Wasser, die du sahst, wo die Hure sitzt, sind Völker und Völkerscharen und Nationen und Sprachen. Und hier knüpft der Engel in gewisser Weise nochmal an Kapitel 17, Vers 1 an, wo er sagt, die Hure, die große Hure, die sitzt auf vielen Wassern. Und jetzt erklärt der Engel, was diese vielen Wasser sind. Das sind alle Länder, alle Sprachen, alle Nationen, alle Könige dieser Erde. Und dass die Hure an diesen vielen Wassern sitzt, beschreibt, sie übt Herrschaft aus. Sie sitzt, sie thront, sie regiert über diese ganzen Völker, über diese ganzen Nationen. Das heißt, ihr Einfluss wird global sein. Es wird eine totale, totalitäre Herrschaft über diese ganze Erde sein. Und zwar eine religiöse und auch eine wirtschaftliche Macht, einen religiösen und wirtschaftlichen Einfluss wird diese große Hure über alle Nationen ausüben. Und das ist, glaube ich, ein Grund, weshalb das Tier, der Antichrist, eigentlich der Fürst dieses Reiches, Babylon hassen wird. Es ist äußerst interessant hier in Vers 16. Hier heißt es, um die 10 Hörner, die du sahst, die 10 Hörner, wir haben es letzte Woche gesehen, werden 10 Könige sein, 10 Königreiche, die unter der Herrschaft des Antichristen auf dieser Erde regieren werden und herrschen werden. Und die 10 Hörner, die du sahst und das Tier, diese werden die Hure hassen. Babylon ist die Hauptstadt, in der der Antichrist regieren wird. Und von dieser Hauptstadt wird die ganze Erde regiert und das ganze System auf dieser Erde ausgebreitet werden. Und auf einmal hasst der Antichrist sein eigenes Reich, seine eigene Stadt, in der er lebt und in der er wohnt. Nun, wie kann das passieren? Aus diesem Text geht nicht hervor, weshalb genau die Könige, diese 10 Könige, die 10 Herrscher und der Antichrist Babylon hassen werden. Es wird nicht berichtet, wieso sich dieser Hass entwickeln wird in dem Antichrist. Aber der Gedanke liegt nahe, dass der Antichrist diesen religiösen und wirtschaftlichen Einfluss, den die Stadt selbst haben wird, für sich in Anspruch nehmen will. Wir haben in Offenbarung 13 deutlich gesehen, der Antichrist und der falsche Prophet werden alles daran setzen, dass der Antichrist angebetet werden soll. Es wird ein Bild vom Antichristen aufgestellt werden. Es wird ein Mahlzeichen des Antichristen geben. Nicht von Babylon, sondern von dem Antichristen. Und der Antichrist, er wird es nicht über sich bringen, dass eine Stadt, ein System mehr Ehre und mehr Anbetung bekommt wie er. Und deswegen wird sich in ihm ein Hass gegen diese Stadt entwickeln. Ein Hass gegen dieses ganze System, weil die Menschen werden in gewisser Weise Babylon die Ehre bringen. Babylon wird sie verführen, Babylon wird sie zur Hurerei treiben, Babylon wird sie zum Götzendienst verleiten. Aber der Antichrist wird sagen, nein, ich will angebetet werden, ich will die Ehre bekommen, ich will, dass ihr mich anbetet. Ich will, dass ihr mein Bild anbetet. Und deshalb, so verstehe ich den Text, entwickelt sich dieser Hass im Antichristen und in den 10 Königen, die unter ihm regieren werden, gegenüber dieser Stadt, gegenüber diesem System. Und er will diese Stadt und dieses System vernichten. Also diese Schönheit und die Anziehungskraft von dieser Hure Babylon, die wird einerseits anziehend und schön sein, aber andererseits wird der Antichrist auch einen Hass gegen sie entwickeln, gerade weil sie so schön und so verführerisch ist. Und dieses Bild, dass sich eine Liebe, die man einst zu etwas hatte, in das Gegenteil wendet, zum extremen Hass, finden wir sehr, sehr häufig in der Schrift. Denken wir nur an David und seinen Sohn und seine Tochter. Vielleicht erinnert ihr euch an die Geschichte von Davids Sohn Amnon, der seine Schwester Tamar sehr geliebt hat. Wir lesen in der Bibel, wie Amnon seine Schwester sieht und er findet sie wunderschön und er begehrt sie und er will bei ihr liegen und so weiter und so fort. Und dann sehen wir, wie sich die ganze Geschichte entwickelt. Er hat einen extremen Hang zu ihr, eine große Liebe zu ihr, zu seiner eigenen Schwester. Und nachdem er sie dann vergewaltigt hat, lesen wir in 2. Samuel 13, Vers 15 folgende bemerkenswerte Worte. Und Amnon hasste sie mit sehr großem Hass. Denn der Hass, mit dem er sie hasste, war größer als die Liebe, mit der er sie geliebt hat. Zuerst hatte er eine unbändige Liebe zu ihr. Nachdem er diese Gräueltat begangen hat, nachdem er diese Sünde begangen hat, war nichts mehr von Liebe da, sondern Hass. Hass. Und das ist ein biblisches Prinzip, das wir hier finden, liebe Gemeinde. Wenn wir ganz kurz innehalten. Das, was wir hier in Babylon sehen und das, was wir hier bei Amnon und Tamar gesehen haben, das ist genau das, was mit dir und mit mir passiert und mit der Sünde in deinem und meinem Leben. Zuerst lieben wir sie, zuerst scheint sie verlockend zu sein, zuerst fühlen wir uns hingezogen zu ihr und nachdem wir gesündigt haben, ist nichts mehr von dieser Schönheit da, sondern nur noch Abscheu und Hass zu dem, was wir getan haben und zu dem, was uns dort verlockt hat. Und das ist das, was wir hier bei Babylon sehen. Babylon hat dem Antichrist eigentlich seine Macht gegeben. Babylon hat dem Antichrist diesen Einfluss gegeben, den er hat. Er wurde reich durch sie, er wurde berühmt durch sie. Und sie scheint so schön und prächtig zu sein, aber letzten Endes entwickelt sich diese Liebe zu Babylon zu Hass, was letzten Endes dazu führen wird, dass der Antichrist mit den Königen Babylon zerstören wird. Hier heißt es, diese werden die Hure hassen und werden sie öde und nackt machen und werden ihr Fleisch fressen und sie mit Feuer verbrennen. Öde und nackt zu machen bedeutet, dass der Antichrist und die Könige alles Wertvolle, alle kostbaren Schätze, alles, was Babylon hervorgebracht hat, von ihr nehmen werden. Sie werden sie berauben. Alles Gute werden sie nehmen. Und hier heißt es, und sie werden ihr Fleisch fressen. Das heißt, sie werden es für sich in Anspruch nehmen, zu ihrem Eigentum machen. Sie werden Babylon völlig enteignen. Völlig enteignen. Und letzten Endes werden sie Babylon mit Feuer verbrennen. Wir denken daran, Babylon wird immer wieder als eine Hure bezeichnet. Und im Alten Testament, in 3. Mose 21, Vers 9, spricht Gott ein Urteil über eine Priestertochter aus, die Hurerei getrieben hat. Also eine Tochter eines Priesters, wenn sie Hurerei getrieben hat, dann wird über sie gesagt, sie soll mit Feuer verbrannt werden. Und hier wird Babylon mit Feuer verbrannt werden. Diese große Hure bekommt das Urteil einer Hure von Gott. Und dass ein Weltherrscher so mit seinem eigenen Reich, mit seinem eigenen System umgeht, also zerstörerisch mit seinem eigenen Reich, mit seinem eigenen Land umgeht, ist keine Seltenheit, wenn wir in die Geschichte schauen. Denken wir nur an Stalin und an die Säuberung Stalins. Wie viele Millionen und vielleicht sogar Milliarden Menschen leben, Milliarden vielleicht nicht, aber unzählige Millionen von Menschen leben, sind gefallen, mussten ihr Leben geben. Aufgrund irgendwelcher Säuberungsaktionen und irgendwelcher Ideologien eines Menschen. Sein eigenes Land, sein eigenes Volk vernichtete er. Denken wir nur an Hitler. Nicht nur Juden, sondern unzählige eigene Landsleute wurden unter Hitler hingerichtet und ermordet. Er griff in sein eigenes Land ein, in sein eigenes System. Also es ist keine Seltenheit. Wir können nicht genau sagen, wie das passieren wird, wie der Antichrist sein eigenes Reich zerstören wird und öde machen wird und fressen wird. Das sind auch nur Spekulationen, die man hier anstellen kann. Aber was Fakt ist, dass ein sündiges Weltreich in sich keinen Bestand haben kann. Und das ist genau das, was Jesus Christus selbst schon gelehrt hat. Denken wir hier an das Gleichnis, schlag mit mir gemeinsam Markus Kapitel 3 auf. Markus Kapitel 3, nachdem Jesus einen taubstummen Dämonen ausgetrieben hat und in gewisser Weise ein messianisches Wunder vollbracht hat, klagen ihn die Obersten und Schriftgelehrten an, dass er die Dämonen mit dem Obersten der Dämonen austreibt, also mit Beelzebul. Und dann erklärt Jesus Folgendes in Markus Kapitel 3, ab Vers 23. Und er rief sie herzu und sprach Gleichnisse zu ihnen. Wie kann Satan den Satan austreiben? Und wenn ein Reich mit sich selbst entzweit ist, so kann jenes Reich nicht bestehen. Und wenn ein Haus mit sich selbst entzweit ist, so wird jenes Haus nicht bestehen können. Und wenn der Satan gegen sich selbst aufsteht und entzweit ist, so kann er nicht bestehen, sondern hat ein Ende. Und das sehen wir hier in Babylon, in diesem großen Weltreich, wo der Drache mit dem Tier und dem falschen Propheten regieren wird, wo er Gott imitieren wird. Aber der Satan ist in sich selbst entzweit und es hat keinen Bestand, dieses Reich. Und das soll uns Trost geben. Kein Reich dieser Welt hat Bestand. Kein Reich. Leider nicht mal das Israel, das Reich, das Volk Gottes damals, weil auch dort gottlose Herrscher waren. Aber das Reich Christi hat ewigen Bestand. Wieso? Weil dort keine Sünde ist und weil der Herrscher dieses Reiches in sich nicht entzweit ist, sondern ein dreieiniger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist regieren in diesem Reich, die vollkommen eins sind. Aber dieses Reich des zukünftigen Antichristen ist in sich entzweit und deswegen kann es nicht bestehen. Sollten wir als Christen hier nicht einen Unterschied machen, wenn wir diese Wahrheit betrachten? Sollten wir nicht an die Worte denken, die Jesus gesagt hat, dass die Menschen, die ungläubigen Menschen, uns an der Liebe erkennen werden, dass wir Jünger Jesu sind? An der Einheit untereinander werden die Menschen erkennen, dass wir nicht von dieser Welt sind? Sollten wir nicht danach streben, anders zu sein wie dieses zukünftige Reich? Das, was hier beschrieben wird, das wird global sein, aber das sehen wir jetzt schon in klein, eigentlich in allen Teilen der Erde, nicht wahr? Aber wir sind Kinder Gottes, wir gehören zu einem himmlischen Reich und wir sollten jetzt schon so leben, als wären wir im Himmel. Nun, dieser Hass von Seiten des Tieres und der 10 Herrscher, die unter ihm regieren werden, gegen Babylon, wird Babylon vernichten, aussaugen, zerstören. Aber die nächsten 2 Verse machen deutlich, dass letzten Endes Gott derjenige ist, der dem Tier und den Königen diese Abneigung gegen Babylon ins Herz gelegt hat. Es ist Gottes Beschluss, Babylon zu vernichten. Und in Gottes Vorsehung und Weisheit benutzt er das Böse, um das Böse zu vernichten. Das ist der 2. Faktor, wieso Babylon fallen wird. Babylon wird untergehen durch Gottes Beschluss. Wir lesen Vers 17 und 18, denn Gott hat in ihre Herzen gegeben, seinen Sinn zu tun und in einem Sinn zu handeln und ihr Königreich dem Tier zu geben, bis die Worte Gottes vollbracht sein werden. Und die Frau, die du sahst, ist die große Stadt, die das Königtum hat über die Könige der Erde. Gott hat in ihre Herzen gegeben, seinen Sinn zu tun. Oh, wie groß ist unser Gott und wie herrlich und mächtig ist er. Die Menschen auf dieser Erde sind gleich Schachfiguren in seiner Hand und er schiebt sie, wohin er sie will, ohne dass sie es merken. Der Antichrist und diese 10 Könige, sie schließen sich zusammen und schmieden sich einen Plan, wie sie diese Stadt enteignen und den Ruhm und den Glanz für sich in Anspruch nehmen. Aber letzten Endes war es Gott. Gott hat ihnen diesen Sinn gegeben, damit sie genau das tun, damit Babylon am Ende fällt. Gott ist es, der Könige einsetzt und Könige absetzt und der die Fäden in seiner Hand hält. In diesem Vers bewahrheitet sich, was wir in Sprüche Kapitel 21, Vers 1 lesen. Sprüche Kapitel 21, Vers 1. Wasserbächen gleicht das Herz eines Königs in der Hand des Herrn, wohin immer er will, neigt er es. Ich liebe diesen Vers. Wasserbäche, die durchs Tal und durchs Land fließen. Und genauso nimmt Gott das Herz eines Königs und er lenkt das Herz eines Königs, wohin immer er es will. Möge dieser König gottlos sein oder gottesfürchtig, Gott lenkt das Herz des Königs, wohin immer Gott es will. Letzten Endes geschieht immer Gottes Wille, egal wer an der Macht ist, ob es ein Putin oder ein Scholz ist oder wer auch immer. Oder Sprüche 16, Vers 9, das Herz des Menschen erdenkt seinen Weg, aber der Herr lenkt seine Schritte. Die 10 Könige und der Antichrist, sie denken ihren Weg. Sie planen ihren Weg. Aber der Herr lenkt ihre Schritte, damit sie genau das tun, was am Ende sein Ratschluss ist. Nun, hier müssen wir vorsichtig sein, dieser Vers oder diese Verse lehren uns nicht, dass Gott Böses wirkt. Das ist nicht, was uns dieser Vers lehrt. Gott wirkt nicht das Böse. Jakobus macht es uns sehr deutlich, dass Gott weder zum Bösen versucht werden kann, noch Böse versucht. Gott kann nicht zum Bösen versucht werden. Aber dieser Text lehrt uns sehr, sehr deutlich, dass Gott in seiner Souveränität das Böse im Menschen gebraucht, um seine Absichten und Pläne zu verwirklichen. Gott benutzt das Böse im Menschen, um letzten Endes seinen Willen zu tun. Und so nimmt er diese Herzen der Könige und er lenkt sie. Und er lenkt sie, Böses zu tun. Er wirkt nicht das Böse, aber er nimmt die böse Gesinnung dieser Menschen und vernichtet sie letztendlich mit ihren bösen Gedanken. Er nimmt sie und er gibt ihnen diese Gedanken. Lasst uns mit dem Antichrist uns verbünden. Lasst uns gemeinsame Sache mit dem Antichrist machen. Lasst uns ihn Herr über uns sein, damit wir mit ihm gemeinsam Babylons Reichtum und religiösen Einfluss für uns in Anspruch nehmen können. Das ist, was der Vers hier lehrt. Denn Gott hat in ihre Herzen gegeben, seinen Sinn zu tun und in einem Sinn zu handeln und ihr Königreich dem Tier zu geben, bis die Worte Gottes vollbracht sein werden. Sie geben ihr Königreich freiwillig dem Tier. Sie unterwerfen sich freiwillig dem Tier. Sie machen gemeinsame Sache freiwillig mit dem Antichrist. Sie werden einen Sinn haben, bis die Worte Gottes vollbracht sein werden. Wisst ihr, hier, es ist interessant, nimmt Gott in gewisser Weise die einstigen Liebhaber der Hure Babylon, diejenigen, die sich mit Babylon verbündet haben, diejenigen, die mit Babylon Hurerei betrieben haben, diejenigen, die Babylon geliebt haben, er nimmt ihre Liebhaber und bringt Babylon durch ihre Liebhaber um. Nicht nur den Antichrist, sondern auch die Königreiche der Erde. Und diesen Gedanken oder diese Handlung Gottes, die finden wir immer wieder in der Bibel. Unter anderem sehen wir das anhand von Israel, ein Beispiel von Israel. Und hier möchte ich mit uns ganz kurz in den Propheten Hesekiel einsteigen, wo wir eine enge Parallele finden zu dem, was wir hier gelesen haben. Hesekiel Kapitel 16. Hesekiel Kapitel 16. Hier in diesem Kapitel wird Israel als eine Hure beschrieben, die mit vielen Nationen Hurerei betrieben hat. Das heißt, Israel hat Götzendienst betrieben. Israel hat die Götter anderer Nationen angebetet und hat Tempel und Altäre in ihrem Land aufgebaut und hat somit geistliche Hurerei getrieben. Und hier tadelt Gott Israel dafür in Hesekiel Kapitel 16 ab Vers 35. Das sind sehr harte Worte, die Gott hier spricht. Darum, Hure, höre das Wort des Herrn. So spricht der Herr, Jahwe. Weil deine Unreinheit ausgegossen und deine Blöße aufgedeckt worden ist in deinen Hurereien mit deinen Liebhabern und wegen aller deiner greuelhaften Götzen und wegen des Blutes deiner Kinder, die du ihnen gegeben hast. Darum siehe, werde ich alle deine Liebhaber sammeln, denen du gefielst und alle, die du geliebt hast, samt allen, die du gehasst hast. Und ich werde sie von ringsumher gegen dich versammeln und deine Blöße vor ihnen aufdecken und deine Blöße, sodass sie deine ganze Blöße sehen werden. Und Kapitel 23, Vers 22 von Hesekiel. Darum, Oholiba, so spricht der Herr, Jahwe, siehe, ich erwecke gegen dich deine Liebhaber, von denen deine Seele sich losgerissen hat, und lasse sie von ringsumher über dich kommen. Hier verurteilt Gott sein Volk Israel, weil sie ihm untreu geworden sind. Und er sagt, diejenigen, mit denen du untreu geworden bist, diejenigen, die dich verleitet haben, mit denen du Hurerei getrieben hast, die werde ich gegen dich senden. Und er sendet die Babylonier und die Chaldeer und die Nationen um sie herum und vernichtet sein eigenes Volk. Oder richtet es zumindest. Genau das Gleiche passiert hier mit Babylon. Dann sehen wir, Gott hat die Babylonier und die Chaldeer erweckt, um gegen sein Volk zu ziehen. Gott war es, der dieses Urteil gesprochen hat. Und genauso ist Gott es, der auch gegen Babylon sein Urteil ausspricht und der das Böse benutzt, um Babylon zu vernichten. Und dies tut er, bis die Worte Gottes erfüllt sind. Das heißt, bis alle prophetischen Worte, die wir in der Bibel haben, in Erfüllung gegangen sind. Bis Babylon gefallen ist, bis der Antichrist zerstört ist, bis der Satan im Feuersee landet, bis Jesus Christus sein ewiges Reich aufbauen wird, bis all diese Dinge erfüllt sind. Babylon wird nicht mehr zurückkehren. Und in Vers 18 erinnert uns der Engel in gewisser Weise nochmal daran, mit wem wir es ja nichts zu tun haben. Er sagt hier, und die Frau, die du sahst, ist die große Stadt, die das Königtum hat über die Könige der Erde. Ich habe den Eindruck, dass der Engel nochmal aufzeigen wollte und sagen wollte, weißt du, wer diese Stadt ist, die durch ihren eigenen Machthaber zerstört werden wird? Das ist die große Stadt. Es ist die große Stadt, die Macht ausüben wird über die ganze Erde. Und diese Stadt wird fallen. Gott wird sie vernichten. Und es ist herrlich. Es ist herrlich zu sehen, dass Gott letztendlich wirklich Gerechtigkeit auf dieser Erde ausführen wird. Wir warten, alle Menschen warten sehnsüchtig auf Gerechtigkeit. Und hier wird letzten Endes Gottes Gerechtigkeit in Erfüllung gehen. Nun endet so das 17. Kapitel. Und in den ersten drei Versen erfahren wir in gewisser Weise eine Fortsetzung von dem Untergang von Babylon. Wir haben die ersten zwei Faktoren gesehen. Der erste Faktor, wieso Babylon fallen wird, ist aufgrund des Hasses des Antichristen. Der zweite Faktor, wieso Babylon fallen wird, ist, weil Gott es beschlossen hat. Und der dritte Faktor, wieso Babylon fallen wird, ist durch einen Ausruf eines Engels. Kapitel 18, die ersten drei Verse, dort haben wir einen Ausruf eines Engels, dass Babylon gefallen ist. Also er spricht hier von einem zukünftigen Ereignis, das passieren wird, als wäre es schon passiert, was uns Sicherheit geben soll. Babylon wird fallen. Hier heißt es in 18 Vers 1, nach diesem sah ich einen anderen Engel aus dem Himmel herabkommen, der große Gewalt hatte, und die Erde wurde von seiner Herrlichkeit erleuchtet. Also hier kommt ein Engel aus wahrscheinlich der unmittelbaren Gegenwart Gottes, ein mächtiger, ein starker, großer Fürst, ein Engel. Und er kommt auf diese Erde. Und die Herrlichkeit, die ihn begleitet, ist der Glanz der Herrlichkeit des Himmels, der Glanz der Herrlichkeit Gottes, weshalb die ganze Erde erleuchtet werden wird. Manche Ausleger sagen tatsächlich, dass es eine sichtbare Erscheinung sein wird. Ein Engel, der sichtbar gesehen wird, und die ganze Erde wird erleuchtet werden von der Herrlichkeit dieses Engels. Und er wird mit Macht und mit Autorität, mit göttlicher Autorität Gottes Wort verkünden. Und zwar, er rief mit lauter Stimme, Vers 2, und sprach, gefallen, gefallen ist Babylon. Das heißt, die ganze Erde wird den Untergang Babylons mitkriegen, nicht nur durch die Medien, sondern durch den Ausruf eines Engels. Durch den Ausruf eines Engels. Aber sie werden nicht nur mitkriegen, dass Babylon tatsächlich gefallen und zerstört ist, sondern sie werden sogar mitkriegen, was aus Babylon geworden ist, aus dieser einst prächtigen, glanzvollen, luxuriösen Stadt. Was ist aus ihr geworden? Die große, und ist eine Behausung von Dämonen geworden und ein Gewahrsam jedes unreinen Geistes und ein Gewahrsam jedes unreinen und gehassten Vogels. Das ist aus Babylon geworden. Eine Behausung von Dämonen. Wisst ihr, das einzige Mal, wo im Neuen Testament dieses Wort Behausung nochmal vorkommt, ist in Epheser Kapitel 2, Vers 22. Und hier in Epheser Kapitel 2, Vers 22, werden wir als Gemeinde, als die Behausung Gottes beschrieben. Epheser Kapitel 2, Vers 22. Und hier heißt es, indem auch ihr, also die Gemeinde, das Haus Gottes, der Tempel Gottes, indem auch ihr mit aufgebaut werdet zu einer Behausung Gottes im Geist. Das heißt, das Haus Gottes, hier wohnt Gottes Geist. In dir und in mir wohnt Gottes Geist und wir sind der Tempel Gottes, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Wir sind eine Behausung des Heiligen Geistes. Babylon wird eine Behausung von Dämonen sein. Eine Behausung von unreinen Geistern, sagt uns der Engel hier, und von unreinen Vögeln, was uns aufzeigen soll. Babylon wird in Schutt und Asche gelegt werden. Es wird eine Einöde werden, es wird eine Wüste werden. Diese einst so hell leuchtende Stadt. Denken wir an Las Vegas. Ich denke, jeder von uns kennt Bilder von Las Vegas. Diese luxuriöse, reizvolle, unreine Stadt. Keine Menschenseele wird mehr dort gesehen werden. Füchse werden dort rumlaufen, Eulen werden dort hausen, unreine Tiere werden dort hausen und Dämonen werden dort Zuflucht finden. Das ist der Untergang von Babylon. Und dieser Untergang Babylons wird uns im Alten Testament sehr häufig ziemlich exakt so beschrieben, wie es Johannes hier in der Offenbarung tut. Lasst uns noch hier gemeinsam zwei Stellen lesen. Einmal aus Jesaja, Kapitel 13. Ab Vers 21. Und hier ist natürlich von dem historischen Babylon die Rede, also das Babylon, das damals noch existierte. Und hier spricht Gott in Jesaja Kapitel 13, Vers 1 aus, Ausspruch über Babel. Also es ist ein klarer Ausspruch über Babel, über das damalige existierende Babel. Und dann lesen wir ab Vers 21. Aber Wüstentiere werden dort lagern und ihre Häuser werden voller Uhus sein und Strauße werden dort wohnen und Böcke dort hüpfen, also unreine Tiere, unreine Vögel. Und wilde Hunde werden heulen in seinen Palästen und Schakale in den Lustschlössern, also Lustschlösser, und seine Zeit steht nahe bevor und seine Tage werden nicht verlängert werden. Das ist das Urteil über das historische Babel gewesen, aber gleichzeitig eine Prophetie, die sich endgültig in dem zukünftigen Babylon erfüllen wird. Eine weitere Stelle in Jeremia, Kapitel 50. Jeremia, Kapitel 50. Vers 39, und auch hier geht es um Babylon, wenn wir in den Kontext schauen. Und da heißt es, Jeremia 50, 39, darum werden Wüstentiere mit wilden Hunden darin wohnen und Strauße werden darin wohnen und es soll niemals mehr bewohnt werden und keine Niederlassung sein von Geschlecht zu Geschlecht. Und letztendlich Jeremia 51, Vers 37. Und Babel soll zum Steinhaufen, zur Wohnung der Schakale, zum Entsetzen und zum Gezisch werden, ohne Bewohner. All diese Dinge waren Gerichtsaussprüche und Urteilssprüche über das historische Babel, die sich letztendlich vollkommen erfüllen werden in dem zukünftigen Babylon. So wird es Babylon ergehen. So wird es im Grunde genommen jeder Stadt ergehen, die ihre Hoffnung nicht auf Gott setzt, sondern auf ihren Luxus, auf ihren Macht, auf ihren Wohlstand. Denn genau das ist der Urteilsspruch, wenn wir den Vers zu Ende lesen in Offenbarung 18. In Offenbarung 18, Vers 3. Wieso wird Babylon eine Behausung von Dämonen und unreinen Geistern und gehassten Vögeln werden? Vers 3. Denn eine Begründung. Von dem Wein der Wut ihrer Hurerei haben alle Nationen getrunken und die Könige der Erde haben Hurerei mit ihr getrieben und die Kaufleute der Erde sind durch die Macht ihrer Üppigkeit reich geworden. Das ist der Grund. Und wir sehen hier wiederum einen zweifachen Grund. Erstens, sie hat Hurerei getrieben, geistliche Verführung. Und zweitens, die Kaufleute der Erde sind durch die Macht ihrer Üppigkeit reich geworden. Also Wohlstand, materieller Luxus. Das wird das zukünftige Babel ausmachen. Und zwar global. Und deswegen wird Gott sie richten. Und das müssen wir immer wieder neu betonen, weil der Antichrist und dieses ganze System ihre Hoffnung nicht auf Gott setzen. Im Gegenteil, sie setzen ihre Hoffnung auf sich selbst, auf ihre Macht, auf ihren Reichtum, auf ihren Luxus, auf ihre Anbetung. Und das ist für Gott ein Groll, ein Abscheu. Er hasst den Hochmütigen und er widersteht ihm, aber den Demütigen schenkt er Gnade. Aber wir wollen hier nun, nachdem wir diesen Text studiert haben und diese drei Faktoren betrachtet haben, wieso Babylon fallen wird, stehen bleiben und von dieser zukünftigen Vision und diesem zukünftigen Untergang Babylons in die Gegenwart schauen und uns fragen, was hat dieser Text mit uns heute zu tun? Auch wenn wir offensichtlich noch nicht unter der Herrschaft des Antichristen und unter diesem globalen, weltweiten System leben, von dem Johannes hier redet, erfahren wir, vor allem hier im Westen, liebe Gemeinde, doch einen gewissen Luxus und einen Wohlstand, den wir nicht leugnen können. Wir können ihn nicht leugnen. Und auch wir als Christen stehen in der Gefahr, durch den Luxus unseres Landes üppig zu werden, unsere Hoffnung nicht auf Gott zu setzen, sondern auf unseren Wohlstand, auf unser Eigentum und davon uns von Gott zu entfernen. Ja, vielleicht wird ja bald das Geld nichts mehr wert sein. Investier doch in Gold oder in Bitcoins oder in sonstigen Kruscht. Wir setzen unsere Hoffnung nicht mehr auf den lebendigen Gott, sondern auf den Wohlstand. Und diese Gefahr ist real für dich und für mich. Investier doch in Immobilien oder sonstiges. Aber vertraue nicht auf Gott. Das ist doch der Gedanke, der jetzt aktuell da ist, oder nicht? Wir stehen in derselben Gefahr. Wir stehen in der Gefahr und deswegen soll dieser Text uns warnen, unsere Hoffnung nicht auf den Wohlstand und auf den Reichtum Babylons zu setzen, sondern allein auf Gott. Alleine auf Gott. Und so wollen wir uns abschließend zwei Abschnitte aus dem 1. Timotheusbrief anschauen, die uns vor dieser Gefahr einerseits warnen, uns von dem Wohlstand verführen zu lassen, aber andererseits noch aufzuzeigen, wie wir mit dem Wohlstand umzugehen haben, weil wir haben Wohlstand. Es ist keine Sünde. Wie gehen wir jetzt damit um? Also lasst uns gemeinsam in den 1. Timotheusbrief gehen. Kapitel 6, die erste Stelle. Kapitel 6, ab Vers 6. Die Gottseligkeit mit Genügsamkeit aber ist ein großer Gewinn. Denn wir haben nichts in die Welt hereingebracht, so ist es offenbar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Bedeckung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Die aber, die reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, die Menschen versenken in Verderben und Untergang. Denn die Geldliebe ist eine Wurzel alles Bösen, der nachstrebend einige von den Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Hier haben wir eine ganz klare Warnung, was das Streben nach Geld und nach Reichtum in einem Menschen bewirken kann. Und Paulus sagt hier zu seinem jungen Mitarbeiter ganz deutlich, diese Dinge gelten erstens Timotheus, aber zweitens sollte er diese Dinge auch der Gemeinde lehren und die Gemeinde unterweisen. Denkt daran, das allererste, wonach wir streben sollten, ist nicht reich zu werden, weil im Kontext geht es um Reichtum, sondern gottselig, gottesfürchtig. In der Heiligung sollen wir wachsen. Und was den Reichtum betrifft, sollen wir genügsam sein, sagt Paulus. Wieso? Naja, als ich auf diese Welt gekommen bin, bin ich mit nichts auf diese Welt gekommen. Und genauso, wie ich auf diese Welt gekommen bin, werde ich gehen. Das ist der Grund, wieso wir nicht nach Reichtum streben sollen. Und darüber hinaus, sagt Paulus noch, Reichtum ist eine große Gefahr. Die Geldliebe ist die Wurzel allen Bösen. Was machen Menschen und nicht nur Ungläubige, sondern auch Christen dafür, dass sie mehr und mehr Besitz anhäufen wollen? Sie schieben Überstunden, dadurch leidet die Familie und vielleicht sogar versäumt man dann den einen oder anderen Gottesdienst, weil man dann noch sonntags arbeitet und man mehr Geld verdienen kann. Man schreckt nicht davor zurück, schwarz zu arbeiten, weil es ist ja steuerfrei. Die Geldgier ist die Wurzel alles Bösen. Wir müssen nicht nur in die Welt schauen und sagen, ja, das stimmt da draußen, sondern das stimmt genauso hier drin. Und wir sollten aufpassen. Wir sollten diese Warnung ernst nehmen und sagen, wir wollen genügsam sein. Ein Anzeichen dafür, dass du nicht genügsam bist, ist, wenn du die ganze Zeit unzufrieden bist, obwohl du eigentlich alles hast, was du brauchst. Und das sehen wir doch in der Welt. Die regen sich die ganze Zeit auf und die beschweren sich die ganze Zeit, dass sie nicht genügend Geld haben und dass sie nicht dies und jenes haben, obwohl sie alles haben. Wir sollten nicht so sein. Wir sollten dankbar sein mit dem, was wir haben. Solange wir essen und trinken haben, sollen wir zufrieden sein. Das ist eine ganz klare Anweisung von Gott. Und wenn das mal fehlt, dann sollten wir uns an Sprüche erinnern, wo, ich weiß nicht, wer es war, gesagt hat, zweierlei bitte ich von dem Herrn. Einmal, dass ich immer genug Brot habe, auf das ich nicht stehlen muss und mich an dem Namen des Herrn versündigen muss. Und zweitens, dass ich Wohlstand, dass ich nicht reich werde, auf das ich Gott vergesse. Für diese zwei Dinge betet er. Das sollten wir uns zu Herzen nehmen. Es ist eine Warnung, die Paulus hier ausspricht. Aber was sollen wir denn tun mit dem Reichtum, den wir haben? Das ist die zweite Stelle aus 1. Timotheus 6, ab Vers 17. Den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete, also gebiete ihnen nicht, alles abzugeben und arm zu werden, sondern den Reichen, die jetzt aktuell da sind, gebiete, nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Was sollen sie noch tun? Gutes zu tun, reich zu sein an guten Werken, freigebig zu sein, mitteilsam, indem sie sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln, damit sie das wirkliche Leben ergreifen. Das ist, wie wir zu leben haben. Wir sind die Reichen, an die diese Verse gerichtet sind. Und wir sollen nicht hochmütig sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung setzen. Morgen kann das Geld schon nichts mehr wert sein. Morgen kannst du oder auch ich eine böse Diagnose erfahren, wo unser ganzer Reichtum uns auch nichts mehr bringen wird. Morgen kannst du oder ich auch tot sein. Wir werden dieses Geld nicht mitnehmen. Der Reichtum ist wahrlich ungewiss, sehr ungewiss. Das Geld kann uns nicht retten, nur Gott kann uns retten. Deswegen sollen wir unsere Hoffnung auf ihn setzen, auf den lebendigen Gott. Und wenn wir reich sind, wenn wir wirklich Überfluss haben, dann sagt Paulus hier, dass wir Gutes tun sollen. Dass wir reich sein sollen an guten Werken. Wir sollen uns nicht identifizieren von unserem Reichtum und den Menschen unseren Luxus zeigen, sondern wir sollen reich sein an guten Werken. Wir sollen dafür bekannt sein, jederzeit zu helfen, dort, wo es nötig ist. Wir sollen dafür bekannt sein, freigebig zu sein, mitteilsam, also dass wir auch nicht davor zurückschrecken, von unserem Wohlstand abzugeben. Und ich weiß, dass viele von euch, wenn nicht die meisten wahrscheinlich sogar in den letzten Wochen und Monaten dies getan haben, auch an die Ukrainer. Es soll keine Anklage sein, aber dennoch müssen wir uns überprüfen, sind wir freigebig, geben wir von unserem Wohlstand oder hängen wir an dem Wohlstand? Und die Zusage, die uns Paulus durch den Heiligen Geist hier gibt, ist, wenn wir unsere Hoffnung nicht auf den Reichtum setzen, sondern gerne geben, was passiert dann? Vers 19, indem sie sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln, damit sie das wirkliche Leben ergreifen. Das ist in gewisser Weise die Verheißung. Wir werden eine Grundlage für die Zukunft sammeln. Die Menschen in der Welt sammeln sich eine Grundlage für die Zukunft, also für die Rente. Rentenversicherung, Lebensversicherung und sonstige Grundlagen, die letztendlich vergehen werden. Sie setzen ihre Hoffnung nicht auf Gott, aber wenn wir unsere Hoffnung auf Gott setzen, dann haben wir eine Grundlage, die bis in die Ewigkeit reicht. Und wir werden das ewige Leben ergreifen. Und so hoffe ich sehr, dass wir einerseits diese Warnung von Timotheus, aber auch die Warnung vom Beispiel von Babylon ernst nehmen, dass wir sehen, wenn wir nach Luxus und Reichtum trachten, dann werden wir zu Fall kommen, genauso wie es Babylon passieren wird. Aber wenn wir nach Gottseligkeit streben, wenn wir danach streben, unsere Hoffnung allein auf Gott zu setzen und weise mit dem umzugehen, was er uns gegeben hat, dann werden wir eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln und das ewige Leben ergreifen. Möge Gott diese Wahrheit in unseren Herzen aufgehen lassen, zu seiner eigenen Ehre. Amen.